Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Die fünfte Folge unseres FC Podcasts hier bei Sky Sport und tatsächlich wieder eine ganz besondere. Es ist ja immer so ein bisschen der bunte Mix, der es ausmacht. Wir haben Gäste aus verschiedenen Bereichen. Wir haben mal bunte Gäste, mal ehemalige FC-Spieler, mal Trainer, mal Manager, auch sicherlich in der Zukunft. Wir haben so das komplette Potpourri des ersten FC Köln hier mit abgedeckt und heute einen ganz besonderen Gast auch deswegen, weil er in zweifacher Hinsicht viel zum FC sagen kann. Zum einen selbst dort gespielt, zum anderen eben auch, ja, ich sag immer, der Ausbilder des aktuellen FC Superstar Said Elmalla. Darüber kannst du aber gerne mal was erzählen gleich selber. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Wir nehmen jetzt hier gerade mal am Samstagmorgen auf. Olaf Jansen.
Ja, schönen guten Morgen zusammen.
Marlon, du bist auch wieder mit von der Partie und hast natürlich auch dich, wie wir das von dir kennen, sehr gut vorbereitet auf die heutige Folge. Was waren so deine Gedanken, als du gehört hast, Olaf Jansen heute hier bei uns im Talk?
Ja, mein erster Gedanke war, wie oft ich Rot-Weiß Essen geguckt habe, auswärts bei Viktoria Köln und Niederlagen gesehen habe gegen Olaf Jansen. Tatsächlich, da habe ich ein paar gesehen. Das war mein erster Gedanke und der zweite Gedanke war natürlich auch Said Elmalla tatsächlich. Bin echt gespannt, Olaf, was du gleich so erzählen kannst von früher. Ne, du kennst ja ein paar alte Anekdoten, glaube ich, die der ein oder andere FC-Fan mit Sicherheit gerne mal hören wird. Deswegen freue ich mich auch total, dass wir darüber sprechen können und bin total gespannt, wie es dir vor allen Dingen jetzt auch so in Sandhausen geht.
Sehr gerne.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal und erzähl gerne mal, du bist jetzt beim SV Sandhausen, du hast schon eine Menge Clubs gesehen, als Spieler, eben aber auch als Trainer und jetzt bist du in der Kurpfalz angelangt, ein schönes Fleckchen Erde in Deutschland mit einem Fußballverein, der auch lange zweite Bundesliga gespielt hat, dann dritte Liga, jetzt Regionalliga Südwest, da große Startschwierigkeiten hatte, aber jetzt sich hochgekämpft hat in der Liga und wieder so richtig gut dasteht. Was mich interessieren würde, was macht die Arbeit vor Ort aus und inwiefern genießt du es vielleicht auch, mal bei einem Club zu sein, wo so ein bisschen mehr Ruhe herrscht?
Ja, also ich sag mal so, ich habe ja jetzt gewisses Fußballalter erreicht, gerade als Trainer und ja, je länger man in dem Job ja tätig ist, je klarer wird einem ja auch so, was macht einem Freude und da muss ich sagen, war die Zeit bei der Viktoria natürlich für mich als Trainer extrem prägend. Eine Mannschaft zu formen, mit vielen jungen, talentierten Spielern, eine fußballerische DNA auf den Platz zu bringen, wo eben der Betrachter, ja, eben die Art und Weise, wie man Fußball spielt, erkennt. Und das ist uns natürlich in Köln in der herausragenden Art und Weise gelungen. Ich glaube, in den 4,5 Jahren sind wir jetzt irgendwo bei Spieler Nummer 24. In dieser kurzen Zeit, der durch unsere Hände gegangen ist und der jetzt in der zweiten Liga, in der ersten Liga, in Italien, in Portugal, keine Ahnung, spielt, das ist sicherlich, glaube ich, in Fußball Deutschland einmalig. Und darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz gewesen und hat mich als Trainer natürlich extrem geprägt. Dazu gehörte eben auch, dass ich irgendwann diesen Staffelstab in Köln übergebe. Und das war der logische Schritt, dass es an Marian Willem war, der eben ja als U19-Trainer federführend war, diese jungen Talente auszubilden, der ein großes Trainertalent ist und der dann auch in meinem letzten Jahr mein Assistenztrainer war. Ich dann natürlich auf der Suche war nach einem Verein, nach einem Projekt, was eben eigentlich genau dazu passt, wo ein Verein genau diesen Weg gehen will, der natürlich langfristig ist. Das geht also nicht mit Hand auflegen, sondern das ist dann viel Arbeit und Schweiß nötig, um das hinzukriegen. Ich hatte so das letzte halbe Jahr Zeit in Anführungsstrichen in Köln, um mir diesen Verein dann rauszusuchen. Man muss sagen, ich hatte eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben, dass da was dabei ist, wo ich sage, okay, da ist kein Zirkus, sondern da ist wirklich ein Plan, da ist eine Strategie dahinter, wo ein Verein eben auf deine Qualitäten als Trainer setzt. Und da bin ich tatsächlich hier in der Kurpfalz fündig geworden und muss sagen, fühle mich sehr, sehr wohl. Das heißt also, das ist natürlich von der Medienaufmerksamkeit ein Verein, wo ich wirklich in Ruhe arbeiten kann. Das kann ich wirklich sagen. Ist natürlich ein Verein, der wirtschaftlich sehr, sehr gut aufgestellt ist, was natürlich auch nicht unwichtig ist, wenn man diesen Weg gehen möchte. Wir haben eine Top Infrastruktur, was sicherlich extrem außergewöhnlich ist für eine Mannschaft in der Regionalliga. Und ja, ich bin seit Juni dabei, dieses Fundament zu gießen, dieses Haus aufzubauen und muss sagen, es war eine sehr gute Entscheidung von mir. Fühlt sich wirklich richtig gut an. Ich gehe jeden Tag super gerne zum Training. Das sind alles Jungs, die extrem entwicklungsfähig sind, die für sich den nächsten Schritt gehen wollen, die brennen, die ja gefühlt an meinen Lippen hängen, um eben dieses Spiel, um dieses Spiel zu verstehen, ihre Schritte zu machen. Und du hast es angedeutet, auch geografisch muss ich sagen, ist es schon ja, schönes Fleckchen Erde, wo man sich wirklich auch als Rheinländer sehr wohlfühlen kann.
Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du gerade ein paar beeindruckende Zahlen genannt. Weit über 20 Spieler sind durch deine Hände gegangen, haben dich als Trainer erleben dürfen, die jetzt mittlerweile zweite Liga, erste Liga im Ausland, wie auch immer spielen. Unter anderem eben auch ein Said Elmaler, der natürlich auch ein Thema dieser Folge sein muss, weil dazu wollen wir natürlich ganz viel hören. Das ist ja eine hochspannende Geschichte. Ich glaube, vom TSV Meerbusch damals weggelockt, der wollte schon mit dem Fußballspielen aufhören, dann hast du ihn nochmal irgendwie packen können, auch richtig gut machen können. Von da aus dann der Sprung zum FC und jetzt ein Thema für die WM im Sommer. Also der Fußball ist ja manchmal total verrückt. Und deswegen bleibt es nicht aus, dass wir da gerne so ein paar Anekdoten von dir hören möchten. Aber jetzt mal ganz kurz, Marlon, ich glaube, das siehst du auch so. Deswegen vielleicht sag gerne mal du was dazu, Marlon. Die Aktualität und das Spiel des FC gestern Abend gegen Wolfsburg. Es war ein mal wieder sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Es wurde gewonnen mit 1-0. Meiner macht das Tor. Soweit die kurze Story dazu. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Und ja, was würdest du sagen, kann der FC auch für die weitere Saison aus diesem Spiel mitnehmen? Denn nach dem hart umkämpften Sieg gegen Mainz, jetzt wieder so ein hart umkämpftes Ding gegen Wolfsburg. Mein erstes Gefühl war, wenn du solche Dinger gewinnst, dann bist du zumindest am Ende nicht unter den letzten drei.
Bin ich bei dir. Und ich finde es sehr spannend tatsächlich. Wir reden ja hier Woche für Woche auch über die Statistik. Und du hast ja immer den mahnenden Zeigefinger gehoben, Cedric. Ja. Und so langsam strafen sie dich so ein bisschen Lügen, ne, mit der Statistik.
Und das ist völlig in Ordnung. Schön,
aus Köln.
Ist völlig in Ordnung.
Ja, absolut. Nein, ich bin erstmal sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, diese knappen Spiele, die sind völlig normal. Die wirst du immer da unten haben. Und ich glaube, am Ende ist, ich sag's einmal so, wie es ist, scheißegal, wie du die Dinger gewinnst. Wenn du sie zu Hause gewinnst, deine Heimspiele gut spielst, dann ist das schon mal erstmal die Basis. Ne? Und das machen sie aktuell. Sie haben gegen Mainz zu Hause gewonnen, sie haben jetzt gegen Wolfsburg zu Hause gewonnen, mit einer richtig guten ersten Halbzeit. Ich finde, so ab Minute 15 bis Minute 45 hätte der FC auch durchaus höher führen können. Da haben sie wirklich ein super Spiel gemacht. Und da siehst du auch dieses Potenzial, finde ich, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt. Ne? Dass das natürlich nicht über 90 Minuten funktioniert, das ist vielleicht auch normal. Das braucht, glaube ich, auch einfach seine Entwicklung, seine Zeit. Im zweiten Durchgang, ne, gerade die letzten 10, 15 Minuten, boah, also habe ich ganz schön gezittert, muss ich sagen. Hab eigentlich mit einem Unentschieden, mit einem Ausgleich mindestens gerechnet, aber manchmal brauchst du halt das Glück des Tüchtigen, der Ball rutscht mal vorbei, dann hast du einen Marvin Schwäbe hinten drin, der wieder, finde ich, eine sagenhafte Leistung abgeliefert hat. Wir haben letzte Woche in der Folge hier noch drüber geredet, ob der nicht doch irgendwann mal in den Kreise des DFB rutschen muss. Ich glaube, das Spiel gestern hat wieder gesagt, ja, also ich bleib dabei. Und insofern, ja, am Ende ein bisschen glücklicher Sieg, aber völlig egal. 3 Punkte, ganz wichtig, über Nacht 8 Punkte Vorsprung auf Mainz. Dabei wird es wahrscheinlich heute nicht bleiben, aber nichtsdestotrotz war das ein ganz wichtiges Signal in die richtige Richtung. Also ich bin total zufrieden und ein schönes Tor von Linton, der immer mehr den Abschluss sucht, der immer wichtiger jetzt auch wieder für den FC wird. Also wirklich eine super Entwicklung. Lund hat mir super gefallen gestern, vor allen Dingen im Spiel nach vorne. Also ich habe viele positive Dinge gesehen, die mich ja doch recht positiv zurücklassen.
Olaf, wie schaust du als Kölner und als Trainer eben auf das, was gestern Abend passiert ist und auf den 1. FC Köln insgesamt in dieser Spielzeit?
Ja, also man muss natürlich sehen, wo der erste FC Köln hergekommen ist, welche Möglichkeiten dieser Verein hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Und da muss man natürlich erstmal feststellen, dass dieser Spagat zwischen zweiter Liga und erster Liga extrem groß ist. Leider aus Grund der Wirtschaftlichkeit immer größer wird. Ja, also wenn man sich die Kader der Bundesliga anguckt, dann muss man ja fast feststellen, dass man vor der Saison die Tabelle nach dem Budget aufteilen kann und dann liegt man dann am Ende nicht so weit entfernt. Also das war auf jeden Fall schon mal eine riesen Herausforderung für diese Mannschaft. Das heißt also, einen Kader zu haben, wenn man das im Detail betrachtet, glaube ich, wo es realistisch ist, dass man irgendwo unter den letzten fünf steht und da eben ja sich behaupten muss und es irgendwie schaffen muss, über diesen Strich zu bleiben, um dann eben im nächsten Jahr auch wieder in der Bundesliga spielen zu können. Und da muss ich sagen, wenn man jetzt die Saison betrachtet, hat der SC Köln sehr, sehr oft am Limit gespielt, glaube ich, was in dieser Mannschaft drin ist. Unter schwierigen Umständen, also ich glaube, sind jetzt fünf Innenverteidiger ausgefallen, was natürlich schon verrückt ist, um dann eben diese defensive Stabilität hinzukriegen. Das war schon ein großer Spagat. Ja, wenn ich jetzt das Spiel von gestern betrachte, muss man sagen, war in der ersten Halbzeit Wolfsburg ja noch nicht mal Drittligist, in Anführungsstrichen, wie die da rumgelaufen sind. Das war für mich total verrückt. Der erste FC Köln hat total das Spiel bestimmt, gegen den Ball, mit dem Ball. Zeitweise, glaube ich, stand Wolfsburg nur noch hinten drin und hat irgendwie versucht, das Tor zu verteidigen. Da gebe ich Marlon recht, dass da der FC hätte ja mit zwei oder drei Toren führen können oder müssen, eben aus diesem Spiel heraus. Und dann die zweite Halbzeit, er hat eben gezeigt, was es für den 1. FC Köln bedeutet, ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Nämlich dann, wenn jetzt wie Wolfsburg anders aus der Kabine rauskommt, das Spiel in die Hand nimmt, ihre Qualitäten, die sie ja natürlich personal haben, dann auf den Platz zu bringen. Glaube ich, hat man gemerkt, dass das natürlich dann beim FC so ein Stück weit dann auch eine Kopfsache war, ne, in Anführungsstrichen, also das Gefühl in der Pause zu haben, boah, wir führen 1-0, der Dreier ist greifbar, der Gegner ist so schlecht, und dann, ja, dann, ich will nicht sagen, schaltet es einen Gang zurück, aber dann arbeitet der Kopf und du denkst, naja, das werden wir jetzt heute schon irgendwie ziehen. Und dann war es schon wie einige Male, und da gebe ich Marlon auch total recht, dann war es wie einige Male, dass du, und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, einen überragenden Torwart im Tor hast. Ne? Also Schwäbe macht für mich wirklich auch eine herausragende Saison. Asche auf mein Haupt. Ich hatte das nicht so im Kopf, dass er so gut ist, muss ich echt sagen. Ich habe jetzt einige Spiele vom FC gesehen und da muss ich sagen, also nicht nur auf der Linie Strafraumbeherrschung 1-1, sondern auch, ich finde diese Ruhe, die er ausstrahlt, überhaupt nicht zappelig, sondern ja, der Mannschaft eine totale Sicherheit und auch Überzeugung gibt. Ja. Und das war der Schlüssel. Ja, also gefühlt war es ein 6-Punkte-Spiel auf jeden Fall für die Mannschaft. Ich meine, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt und der FC steht jetzt mit 23 Punkten da, ist das herausragend. Da gebe ich auch quasi noch recht, es wird noch ein langer, sehr steiniger Weg. Das ist ganz sicher. Also ich habe, ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, kommt jetzt mit Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, auswärts Augsburg und dann Dortmund mal ein richtiges Brett, wo man, wenn man es realistisch betrachtet, dem FC in keinem Spiel irgendwo 3 Punkte auf die Fahne schreiben würde, sondern genau weiß, boah, das sind solche Bretter, das wird extrem schwer, aber eben das traue ich der Mannschaft zu, das hat sie in der Saison gezeigt, dass sie bereit ist, an dieses Limit reinzugehen, dass sie vor allen Dingen bereit ist, auch überzeugt zu sein, auch wenn man irgendwo der Underdog ist. Aber alleine diese nächsten 5 Spiele zeigen, wie schwierig es sein wird, dann mehr Punkte zu haben als diese 23. Ne? Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das sind für mich irgendwie 5 Endspiele, 5 Bonusspiele für den FC. Und das ist auch klar, sie haben jetzt so eine herausragende Ausgangsposition, dass man natürlich weiß, wenn sie aber 1 oder 2 Spiele davon ziehen, dann wäre das schon ja in meinen Augen die halbe Miete, aber eben Und das hat das Spiel gestern auch gezeigt, dass da wirklich jedes Spiel für den FC eine Herausforderung ist. Und aber das sehen die Verantwortlichen so, das spürt man bei den Spielern so, und das ist auf jeden Fall eine gute Basis, um dieses große Ziel Klassenerhalt zu schaffen.
Okay. Wir haben natürlich eine Community, davon gehe ich mal ganz stark aus hier, die uns sieht und hört, die natürlich über alles Bescheid weiß, was den FC angeht. Trotzdem erwähne ich es nochmal ganz kurz. Olaf, du hast zwischen 1985 und 1996 beim FC gespielt, also 11 Jahre. Über 200 Spiele, ich glaube 209 war es, habe ich recherchiert, 6 Tore. Also du hast ja eine extrem prägende Zeit, über ein Jahrzehnt beim FC gehabt. Deswegen die Frage, leidest du mit dem FC, auch wenn es mal nicht läuft? Jubelst du extrem mit dem FC, wenn es mal funktioniert? Also wie sehr bist du emotional noch dabei? Trotz dessen, dass das natürlich mittlerweile auch 30 Jahre her ist.
Ja, das kann ich relativ einfach beantworten, weil alles das, was ich als Spieler war oder ich jetzt als Trainer bin, hat seine Wurzeln in Köln. Du hast es beschrieben. Ich habe 11 Jahre dort gespielt. Wir haben, weiß ich nicht, im Endspiel UEFA-Pokal durfte ich stehen, im Endspiel-Pokal-Endspiel. Wir haben um deutsche Meisterschaften gespielt. Ich durfte mit Spielern wie Pierre Littbarski, Thomas Hessler, Jürgen Kohler, Toni Schumacher, keine Ahnung, spielen. Und habe da meine ersten Schritte als Profispieler gemacht. Und natürlich ist das prägend gewesen. Natürlich hat mich diese Stadt und die Menschen und die Fans natürlich gefangen. Meine 5 Kinder, die sind alle in Köln geboren. Und von daher glaube ich, ist alles das, was ich bin, sind die Wurzeln in Köln, und von daher, das legt mir ja nicht ab, ne? Also das bleibt ja, das ist in meinem Herzen, und von daher ist ein Spiel oder ein Spielergebnis des 1. FC Köln immer was völlig anderes in meinem Denken, in meinem Fühlen. Und ja, also natürlich leide ich da mit dem Verein und freue mich so wie gestern Abend, wenn dann 3 Punkte eingefahren werden. Ja.
Aber Olaf, da muss ich nochmal einhaken. Cedric hat gesagt, 6 Tore in 209 Spielen. Was war da los?
das ist relativ einfach, weil meine Profession war, zu überlegen, wie wir den Ball von hinten nach vorne bringen, dass die Jungs die Kugel reinschießen. Und auf der anderen Seite, wenn der Gegner den Ball hat, meine Truppe so zu organisieren, dass wir wirklich kein Tor reinkriegen.
Na klar.
Dann bleiben wenig Tore vorne. Obwohl, da gebe ich dir recht, ich zum 1. FC Köln ja als 17-Jähriger gekommen bin, und da war ich Mittelstürmer.
Ui.
Von daher, aber ich war einfach viel zu langsam.
Okay.
Von daher war das schon eine richtige Entscheidung.
Aber das war Mats Hummels auch, und er war trotzdem immer genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ne?
Also, Marlon,
geht nicht nur über Schnelligkeit. Das habe ich versucht.
Der Olaf hat ja doch gar nichts getan. Was ist denn los?
Das war Spaß.
Nee, aber ganz kurz mal, weil du das UEFA-Cup-Endspiel angesprochen hast. Die Jüngeren wissen das ja gar nicht mehr. Das war damals gegen Real Madrid. Das ist ja irre.
So ist das.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Das ist irre, ja. Damals gab es im UEFA-Pokal-Endspiel gab es 2 Spiele. Ja. Das heißt auswärts und zu Hause. Wir mussten zuerst in Madrid spielen. Gingen da sogar 1-0 in Führung. Man stelle sich vor, am Ende haben wir leider 5-1 verloren. Dann mussten wir das Rückspiel in Berlin austragen, da wir im Halbfinale in Belgien, in Waregem 4-0, glaube ich, gewonnen haben. Und da gab es Ausschreitungen, und dann hat die UEFA die geile Idee gehabt, dass wir in Berlin spielen mussten. Endspiel kann man sich heute gar nicht vorstellen, gegen Real Madrid vor, ich weiß nicht, das Stadion war leer, 17.000 Zuschauer, irgendwie sowas. Was wir aber noch 2-0 gewonnen haben, also von daher stand es dann 1-1, aber das Torverhältnis hat dann leider nicht gereicht.
Ja. Ja, 17.000.
Und das war natürlich, ich glaube, da war ich 21, so gefühlt.
Gab es da irgendjemanden bei Real, wo du sagst, den erinnere ich mich noch, der war Wahnsinn? Ich weiß nicht, wen hatten
wir. Ja, Butragueño, glaube ich, war schon ein außergewöhnlicher Spieler, an den man sich, glaube ich, gerne erinnert. Also wer mal in dem Internet mal nachguckt und guckt sich mal ein paar Tore von dem an, glaube ich. Das war nicht so schlecht. Das
war kein so Blinder. Du hast gerade gesagt, 17.000 Leute. Da habe ich gerade eine andere Zahl. Marlon, wir haben uns letztens drüber untergehalten. 50.000 Menschen in der Youth League der 1. FC Köln mit der Jugend gegen Mailand und das Stadion ist rappelvoll. Das soll jetzt kein großes Thema werden, aber vielleicht mal ganz kurz angerissen. Auch die Euphorie rund um den FC hat sich in den letzten Jahrzehnten nochmal offensichtlich enorm gesteigert. War immer schon ein kompletter Kultclub in Köln, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn man sowas liest, da kannst auch du als jemand, der rund um den FC schon fast alles erlebt hat, nur noch mit dem Kopf schütteln? Oder was hast du gedacht, als du es gesehen hast? 50.000 Youth League-Spiel gegen Mailand.
Ja, ich glaube, da muss man einfach die Menschen und vor allen Dingen auch die Stadt Köln einfach verstehen. Ja, und da gibt's ja es gibt ja unter anderem das Lied Gut, ja, und in Köln und da sagt man, der FC ist ein Gefühl. Ja, und ich glaube, das beschreibt das sehr, 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 sehr gut. Ja, das heißt also, die Menschen nicht nur lieben diesen Club, sondern das ist einfach ein Event geworden, ins Stadion zu gehen. Also dieses Gefühl zu haben, vor dem Anpfiff in diesem wunderbaren Stadion das FC-Lied zu schmettern mit 50.000 Menschen. Das ist eben mehr als ein Fußballspiel, ja, sondern das ist einfach ein Gefühl, wo die Menschen sich mit diesem Verein identifizieren, spielt da eine Historie eine Rolle, ne, also wo der Verein hergekommen ist, ne, also so ein Traditionsverein, der deutscher Meister war, Pokalsieger, keine Ahnung, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Der FC ist ein Gefühl für diese Menschen, für diese Region und, das spielt, ich will nicht sagen, das Ergebnis oder die Liga eine untergeordnete Rolle, aber wenn man dann dieses Gefühl hat, dann kann man das nicht einfach ablegen. Ja, und mittlerweile ist es ja wirklich ein Riesenevent geworden, wenn man da zum Heimspiel vom FC geht, was nicht nur auf dem Platz eben, sondern auch außerhalb des Platzes stattfindet. Und das genießen diese Menschen natürlich und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
Mailand, und das zeigt auch, wie groß die Sehnsucht nach Europa ist, ne?
Ja, na klar. Also wir haben doch am Anfang der Saison gesehen, ne? Die ersten 4-5 Spieltage liefen ja richtig gut und da haben ja viele in Köln schon wieder geträumt, was ich aber auch völlig okay finde, weil wir sind in Köln, ja, wir sind nicht irgendwo, weiß ich nicht, woanders, sondern wir sind in Köln, ne? Und Köln ist natürlich so extrem in alle Richtungen, ne? Wir wissen, wenn sie 2 Spiele verlieren, dann sind alle zu Tode betrübt und wenn 2 Spiele gewonnen werden, dann guckt man direkt mal auf die Tabelle, wie weit denn die Europa League eigentlich noch entfernt ist, ne? Also das ist, glaube ich, normal und insofern diese Begeisterung kann ich total nachvollziehen und dass dann, wie Olaf gerade gesagt hat, so viele Menschen zu diesem Spiel gehen, überrascht mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil es einfach Köln ist, ja, das ist einfach so geworden. Es war schon immer irgendwie positiv verrückt und insofern das wird eine ganz feine Sache, glaube ich. 50.000 für die Jungs auch. Ja. Bei dem Spiel, wenn ich mir überlege, ich werde als 17-jähriger, 18-jähriger Bursche da rausgelaufen. Dieses Stadion für 50.000, also da wirst du mal vorbereitet auf die Bundesliga. Ja. Ne? Insofern.
Ja, das ist schon fein. Ja, aus meiner Sicht, also ich gebe dir 100% recht, aus meiner Sicht ist dieser Spagat wichtig. Ja, also wenn wir das sportlich einschätzen, müssen wir feststellen, dass es eigentlich kein vorstellbares Szenario in den nächsten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren gibt, dass der FC Köln Euroleague-Platz oder Champions-League-Platz landet. Ja, das ist, weil einfach die wirtschaftliche und sportliche Konkurrenz so groß ist, das kann man eigentlich nicht hinkriegen. Auf der anderen Seite aber, und deswegen sage ich, können solche Dinge natürlich nur tatsächlich Realität werden, wenn es Vereine und wenn es Spieler gibt, die auch bereit sind zu träumen, also einen Traum haben, sowas trotzdem zu erreichen. Wenn man den denn nicht hat, dann wird man das auch nicht schaffen. Aber das, so dieses Rädchen darf man einfach nicht überdrehen. Also ich meine, wenn ich jetzt den Start sehe, den der FC ja gehabt hat, ich glaube mit 2 Siegen, glaube nach 9 Spielen 14 Punkte, dann nährt das natürlich solche Gedanken und solche Gefühle, das ist klar. Von daher, ja, träumt weiter, aber lasst nicht, also dieser Erwartung, dieser Druck darf nicht bei der Mannschaft landen, weil Das wäre einfach unrealistisch.
Okay, Marlon, wenn du einverstanden bist, ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum Thema Said El Mala, denn wir haben jetzt Halbzeit der Folge und
unbedingt.
Da gibt es natürlich ein bisschen was zu besprechen, was auch die Community extrem interessieren wird. Erste Frage wäre, wann und wie hast du von Said erfahren, Olaf?
Älterer Jahrgang U17 Spieler, da spielte er in Meerbusch. Und erfahren habe ich das durch Valentin Schäfer, können wir gerne das Diamantenauge von Viktoria Köln nennen, der jetzt dort zum sportlichen Leiter aufgestiegen ist, bei der Viktoria ganz frisch. Der also unglaubliches Auge und Gespür für die Spieler hat, einhergehend damit, dass er, dass Valentin diese DNA, also wie wir Fußball spielen, welche Qualitäten wir auf welcher Position von den Spielern benötigen, das hat ein unglaubliches Gefühl dafür gehabt. Und hat dann eben davon berichtet und Marian Wilhelm, der ja jetzt Cheftrainer ist, da denke ich, man erkennt an meinen Ausführungen, wie durchlässig die DNA bei der Viktoria ist. Marian war da zu dem Zeitpunkt U19 Trainer. Und da habe ich davon erfahren und ebenfalls, dass er auch einen Bruder hat, der ein Jahr älter ist. Beide sind dann zum Probetraining eingeladen worden. Also sind beide in München-Gladbach bei der Borussia aus dem NLZ aussortiert worden, sind dann, wie gesagt, haben dann im Meerbusch da gekickt. Auch pikanterweise, ihr Trainer war Dominik Idel in Meerbusch, der jetzt mein Assistenztrainer hier in Sandhausen ist. Und die beiden wurden zum Probetraining eingeladen. Ja, und dann hat man gesehen, naja, so ein bisschen kicken können die tatsächlich. Marek, sein Bruder, hat da als Innenverteidiger gespielt und beim zweiten Tag Probetraining hat man den dann als Mittelstürmer aufgestellt. Denn er spielt da jetzt Mittelstürmer. Also Marek hat erst Mittelstürmer gespielt, weil er bei der Viktoria in U19 dann umfunktioniert worden ist. Und davon habe ich dann gehört und Marian und Valentin haben mich dann informiert nach dem Probetraining. Ja, wir nehmen die beiden. Schauen wir mal, wo der Weg hingeht, aber die sind auf jeden Fall, können die spannend werden.
Kurze Frage, hat man sofort gesehen, dass Said der deutlich bessere ist oder war das damals gar nicht so unterschiedlich, dieses Level?
Nö, also klar sind es sehr unterschiedliche Spieler, ne? Aber dass Said jetzt so herausragt, konnte man nicht sehen. Man muss ja auch bedenken, bei beiden, dass sie als Beispiel große athletische Probleme hatten, ne? Also das begleitet Zeit bis heute, in Anführungsstrichen, können wir sicherlich später dann dazukommen. Ne? Aber ich meine, die Jungs, die kamen aus Meerbusch, ne? Die haben zweimal die Woche trainiert und die anderen Tage waren die beiden auf dem Bolzplatz. Ne? Also wirkliche Straßenkicker. Ne? Also von daher geht es genau, deswegen sage ich Diamantenauge, deswegen geht es genau darum, diese Skills zu erkennen. Und das, was nicht da war und nicht da sein konnte, das eben beiseite zu räumen, zu sagen, naja, okay, athletisch, von der Fitness her hat er große Defizite, können wir die aufarbeiten? Ja, natürlich können wir die aufarbeiten, das kriegen wir hin.
Stimmt die Geschichte, dass er aufhören wollte mit Fußball, Zeit?
Ja, die wollten, also nach dem, ich meine, das ist natürlich ein Schlag für so einen jungen Spieler, wo sie dann 15, 16 waren, aussortiert zu werden aus einem NLZ, weil das ist ja gefühltmäßig gleichbedeutend mit, also Profifußball, das ist vorbei. Das wird ja nicht stattfinden. Wie soll das funktionieren, wenn einer mit 15, 16 in einer ganz wichtigen Phase aussortiert wird aus dem NLZ und nach Meerbusch geht, da kann er ja nicht mehr auf die Idee kommen, naja, aber Profifußball in 3 Jahren ist ja klar und dass mich die halbe Fußballwelt jagen wird, das liegt ja auf der Hand. Also deswegen war das so, ne, wie die beiden erzählt haben, dass sie einfach überlegt haben, naja, was machen wir jetzt? Ja, haben wir jetzt Bock, lieber mit unseren Jungs hier im Käfig am Bolzplatz zu kicken? Oder bleiben wir dabei? Und ich meine, dann in Meerbusch zu spielen, war ja sicherlich dann auch, ich will nicht sagen, dass sie aufgehört haben, sondern war ja eigentlich gleichbedeutend gefühltmäßig zu sagen, so, das war's jetzt, wir kicken noch ein bisschen mit unseren Freunden zusammen hier in Meerbusch, weil da hier sind unsere Kumpels, da haben wir Spaß, und Profifußball, das war's.
Wahnsinn, was für ein schmaler Grat manchmal, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ja, wichtige Entscheidungen dann doch getroffen, würde ich sagen. Musstet ihr die noch irgendwie groß überreden oder war das zu dem Zeitpunkt schon gar kein Thema mehr und war klar, doch, die haben jetzt nochmal Bock anzugreifen?
Natürlich waren da Gespräche nötig, logischerweise, aber die gingen natürlich genau in diese Richtung. A, konnten wir den beiden natürlich belegen, wie viele junge Spieler wir schon entwickelt haben, genau an dieser Stelle abgeholt haben, weil es ist ja nie ein Spieler aus dem NLZ von Viktoria Köln, der kommt in die U8 und geht durch bis U19 und dann wird Profi, sondern Viktoria Köln hat ja immer diese aussortierten Spieler bekommen mit 16, 17. Die sind dann in Schalke, in Dortmund, beim FC, schieß mich tot, in München-Gladbach aussortiert worden und die sind dann Profis geworden und haben dann bei uns durchgestartet. Also das ist eine unendliche Kette und das konnten wir den beiden natürlich sagen, ne? Also dass das nicht das Ende ist, sondern der Anfang für was sein kann. Wir konnten den beiden belegen, dass wir davon Ahnung haben, wie wir das hinkriegen, dass wir sagen da gerne immer, ja, so 49% liegen bei uns, sprich Trainer und Trainerteam, euch zu fördern und ihr seid für die 51% verantwortlich, nämlich das genau mit allem, was ihr habt zu wollen und anzugreifen und dann habt ihr das Potenzial, das zu schaffen. Und das hat die beiden natürlich, nicht natürlich, sondern das hat die beiden, glaube ich, dann am Ende des Tages überzeugt und war, glaube ich, einer der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben.
Ja, jetzt gibt's Kritiker, Olaf, die sagen, den Malek hätte man nur mittransferiert, weil man unbedingt den Side haben wollte. Wenn du sowas hörst, was sagst du dazu?
Wenn ich sowas höre, kann ich total nachvollziehen, die Aussage. Ich kann sagen, wie wir die Sache gesehen haben und die ich auch noch weiter sehe. Man muss sich vorstellen, also da war ja Malek 17 und ist Innenverteidiger und wir funktionieren ihn zum Stürmer um, weil wir davon überzeugt sind. So, und er hat Spiele abgeliefert, er hat Spielsituationen gehabt, die waren außergewöhnlich, haben wenige Stürmer. Ich nehme mal ein Beispiel. Da war er auch noch Jugendspieler. Also ich meine, wir haben ja beide dann nach einem halben Jahr U19 bei uns zu uns hochgezogen. Ne? Also da war Malek älterer Jahrgang U19 und Zeit jüngerer Jahrgang U19. So, und wir haben 1-gegen-1-Training mit unseren Abwehrspielern wie soll ich sagen, der Malek dribbelt auf die an, legt sich den vorbei, der ist so schnell, die haben keine Chance gehabt. Die Innenverteidiger von mir sind hinterher zu ihm gegangen und sagen, Malek, hast du den Schuss nicht gehört, bist du bekloppt? Wie sollen wir dich denn aufhalten? So, also der hat ein Riesenpotenzial, aber, und das ist eben auch die Wahrheit, er hat sich bei uns eine Verletzung zugezogen und jetzt leider auch im Winter beim FC. Das ist Schicksal. Das sind jetzt Verletzungen, die werden ihn nicht umwerfen, sondern ja, er muss sich wieder ranarbeiten. Volle Überzeugung, dass man beide geholt hat, weil auch Malek und natürlich muss man die Jungs einzeln sehen als Spieler, weil auch aus meiner Sicht Malek Skills für einen Stürmer hat, die sich auf jeden Fall lohnen, weiter zu fördern und dran zu glauben, dass der Junge schaffen kann.
Die Jungs haben sich dann bei euch etabliert. Mich würde mal so interessieren, Olaf, wann war so der erste Moment, wo du so gemerkt hast, boah, also die beiden könnten echt nochmal höher hinaus und vor allen Dingen bei Said, hast du schon mal gemerkt damals, dass es vielleicht auch für Bundesliga-Fußball reichen könnte?
Ja, also ich meine, wenn man jetzt wie ich dann 20 Jahre Trainer ist, dann hat man natürlich eine gewisse Erfahrung, ganz viele Spieler gesehen und wir haben Zeit dann mitgenommen im Winter nach dem halben Jahr ins Trainingslager in die Türkei und nach diesem Trainingslager war mir klar, so der Junge hat ein außergewöhnliches Potenzial, der hat eine Geschwindigkeit, der hat vor allen Dingen, und das sieht man natürlich jetzt, ein unglaubliches Dribbling in einem unglaublichen Tempo. Also diese Kombination, ne? Also manchmal hat man das Gefühl, ich glaube auch wie gestern Abend wieder diese 1-gegen-1-Situation gegen Torwart, die er schafft, wo er drei Spieler, glaube ich, ausspielt im Strafraum. Weiß er selber nicht, wie er das hingekriegt hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Also dieses Dribbling kriegt er nicht mehr hin. Aber er
legt ihn immer wieder.
Ja, also ja, genau. Und deswegen ist kein Zufall mehr. Und ich meine, die Mannschaften sind auch nicht blöd, versuchen sich auf ihn einzustellen. Aber so das konnte man einfach im Trainingslager sehen, dass er da über außergewöhnliches Potenzial verfügt und eben, das hatte ich angedeutet, aber leider über keine Wiederholungsfähigkeit. Das heißt also, da hat er 3 Sprints gemacht und dann war der tot, ne? So. Und das war dann eben der Punkt, wo wir gesagt haben, so, wir nehmen ihn mit rein, wir nehmen beide mit rein, weil natürlich dann dieses Niveau bei uns im Training und natürlich dann auch die Anpassung, sich in der dritten Liga durchzusetzen für so einen ganz jungen Spieler, aus unserer Sicht genau der richtige Entwicklungsschritt war. Und ich glaube, das war der entscheidende Punkt, warum dann Zeit sich in so einer brutalen Geschwindigkeit dann einfach entwickelt hat. Er hat eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit, sich also auf dieses Niveau und auf die Gegner einzustellen. Und er war dann einfach brutal fleißig, ne? Einfach was diese Athletik und was seine konditionellen Verfassungen betrifft. Und also das war im Prinzip für mich ja sehr früh erkennbar, dass er einfach dieses Potenzial hat. Natürlich, was dann jetzt passiert ist nochmal beim FC, sowas kann man natürlich nicht voraussehen, in Anführungsstrichen, da wären wir Hellseher, aber das Potenzial war deutlich zu sehen.
Was würdest du Said raten, im Sommer zu machen?
Was würde ich Said raten, im Sommer zu machen? Wenn ich das rein sportlich betrachte, dann würde ich ihm raten, beim 1. FC Köln zu bleiben. Weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass er weiter an seiner Athletik und seiner Fitness arbeitet. Das heißt also, es muss das Ziel sein, bevor er diesen Schritt geht, dass er Stammspieler beim 1. FC Köln ist und nicht Einwechselspieler für ab der 70. Minute. Ne? Das heißt also, er muss das Ziel haben, sich so durchzusetzen und in so einer Verfassung zu sein, dass klar ist, dass er von Anfang an spielt. Und den Schritt hat er noch nicht gemacht. Das, glaube ich, wäre für ihn das Beste. Denn ich glaube, wenn er jetzt, keine Ahnung, nach England geht zu Verein X oder Y, wird die Situation sich wahrscheinlich vermutlich nicht großartig ändern. Ne? Das heißt, dann wird er wahrscheinlich auch eher ein Spieler sein, dann in der Premier League, der von der Bank kommt. Ist sicherlich eine herausragende Qualität, die er hat. Warum ich auch glaube, dass Julian Nagelsmann darüber nachdenken sollte. Denn wenn man sich vorstellt, wenn Zeit der mal in der 70. Minute auf den Platz kommt, der Gegner schon ein bisschen müde gespielt ist, dann ist es unangenehm. Ja, und das ist sicherlich, die Qualität hat er jetzt, ne, aber ich glaube, dass er noch viele Spiele über 90 Minuten braucht, viele Einsatzminuten, sich noch weiterzuentwickeln, noch klarer zu werden in seinen Aktionen. Das hat er jetzt schon gemacht, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, gerade auch dann kleine Bälle zu spielen, das heißt also die Entscheidung, nicht ins Dribbling zu gehen, sondern erstmal diesen Angriff vorzubereiten, war das sicherlich eine Sache, wo wir viel mit ihm dran gearbeitet haben und wo man jetzt in Köln sieht, dass da viele Situationen sind, die er dann cleverer löst, ja auch schon einige Assists hat in der Vorbereitung und das ist dann auch so ein Punkt und das kriegst du einfach natürlich nur mit vielen Spielminuten kriegst du das hin. Dass der 1. FC Köln natürlich dann vielleicht ein exorbitantes Angebot wirtschaftlich bekommt und das natürlich sehr lukrativ ist für beide, das wird ja dann auch für Zeit gelten, ist auch klar, aber das war ja nicht eure Frage, sondern die Frage war, was ich ihm raten würde, und rein sportlich würde ich ihm raten, beim 1. FC Köln zu bleiben. Natürlich in der Bundesliga, natürlich in der ersten Bundesliga.
Klar. Findest du es legitim, dass Lukas Kwasniok ihn noch nicht regelmäßig von Anfang an bringt?
Ja, klar. Das finde ich auf jeden Fall legitim, weil wir haben gerade die Situation beschrieben, in der der 1. FC Köln steckt. Das heißt, jedes Spiel ist eine riesen Herausforderung. Sie müssen um jeden Punkt fighten und kämpfen, und so muss auch Lukas Kwasniok aufstellen, logischerweise. Ne? Also nicht nach, okay, ich weiß, keine Ahnung, Zeit ist müde und der wird nicht so 100% performen können, aber der muss sich entwickeln, der braucht Spielminuten und dann ist das Spielergebnis egal. Sonst geht um die Entwicklung des Spielers. Ne? Also in der Situation ist er nicht, und von außen betrachtet, glaube ich, überlegt sich das Lukas quasi genau dieses Ding jede Woche, und das ist ja völlig legitim und vielleicht auch dann für Zeit eben auch richtig, weil er eben, ne, ich meine, er muss sich entwickeln, und dann nützt es auch nichts, dass du den dann jede Woche bringst, wenn der das körperlich einfach dann nicht kann, ne? Also sprich Verletzungsgefahr und so weiter, sondern da muss man als Trainer immer genau hinschauen, und das macht Lukas Kwasniok, und ich glaube, Zeit kann damit auch ganz gut umgehen, weil er in sich ein sehr reflektierter und klarer Spieler ist, einhergehend auch mit seiner Familie, vor allen Dingen auch da sein Vater, der auch bei den beiden eine wichtige Rolle spielt, also eigentlich mehr so der größte Kritiker von den beiden, ne? Ich weiß, nach dem Spiel bei uns im VIP-Raum, dann hat der Vater mit denen immer nochmal eine Analyse gemacht, und die war eher kritisch als himmelhoch jauzend, also von daher, glaube ich, ist die Möglichkeit sehr, sehr groß, dass halt noch einige Schritte geht und wir sehr viel Spaß an ihm haben.
Habt ihr noch Kontakt?
Ja, wir schreiben noch ab und zu, klar. Ne, ich freue mich natürlich dann über die Entwicklung, und dann gibt es dann immer noch ein paar warme Worte nochmal vom Ex-Coach.
Ja, sehr gut. Was mich nochmal interessieren würde, was ist das eigentlich für ein Junge? Also ich meine, wir haben jetzt über den Fußballer-Side immer da gesprochen. Wie hast du ihn so als jungen Menschen erlebt? Also er wirkt auf mich immer total entspannt, und auch dieser ganze Medientrubel, der wirkt jetzt nicht so, als wäre er dabei irgendwie nervös oder unentspannt oder würde abheben oder so.
Ja, also erstmal, was ich eingangs schon gesagt habe, eine ganz bodenständige Familie, wo die beiden dann auch groß geworden sind bei ihren Eltern. Also 0,0 Allüren, sondern sehr reflektiert. Ich würde immer so seinen Charakter einfach als Straßenfußballer bezeichnen, der einfach Bock hat und Lust, dieses Spiel zu spielen. Er hat sich in der Zeit bei uns, und jetzt auch, wenn ich die Interviews sehe oder wenn ich mit ihm spreche, so auch als Mensch, hat er Riesenschritte gemacht. Also das sieht man ja auch auf dem Platz schon an Gestik und Mimik, dass er jetzt nicht der kleine Junge ist, sondern dass er schon eine Ausstrahlung hat, die Fans mitnimmt, ne? Also eigentlich ist er in den letzten anderthalb Jahren wahrscheinlich 5 Jahre älter geworden, so als Persönlichkeit. Und das, was sicherlich außergewöhnlich ist in der heutigen Zeit, ist, dass er sich 0,0 von diesem ganzen Medienrummel anstecken lässt. Keine Ahnung, jetzt anfängt, weiß ich nicht, Klamotten für zigtausend Euro zu tragen, mit dem Ferrari durch die Gegend zu fahren und pipapo, dass er einfach nichts drum gibt, wie groß dieser Rummel jetzt einfach ist, sondern einfach Freude hat an dem, was gerade bei ihm passiert, und eben so diesen Antrieb, naja, das ist natürlich jetzt überragend, was ich gerade mache und was gerade passiert, aber damit bin ich längst nicht zufrieden. Da soll er nicht zu Ende sein, sondern soll erst mal der Anfang sein. Also man merkt ihm an, dass er sich jetzt nicht ausruht auf diese Sachen, sondern selber merkt so, das war der Anfang, und da habe ich richtig Bock drauf, die nächsten Schritte zu gehen. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass er immer mehr oder weniger rein und raus geht, dass man keine Silbe von ihm irgendwie anmerkt, sei es Gestik, Mimik, Aussagen, die er trifft, dass er jetzt irgendwie macht, naja, das kann ich aber jetzt gar nicht verstehen und wie auch immer, ne, sondern dass er das als selbstverständlich hinnimmt, dass es Teil seiner Entwicklung ist. Mhm. Und das ist sicherlich ein richtig brutales und geiles Fundament, vor allen Dingen, um diese Tiefschläge auszuhalten. Mhm. Ja, die kommen ja. Also das ist ja unausweichlich. Also, und die gehören auch dazu. Also Phasen zu haben, Spiele zu haben, Momente zu haben, wo man einfach merkt, scheiße, heute bin ich gescheitert, heute lief's nicht und das war eben, keine Ahnung, die Kicker eine Note 6 und wir haben 5-0 verloren und pipapo, also die Momente kommen ja und damit muss man ja richtig einordnen und richtig umgehen und ich glaube, da ist halt sehr gut ausgestattet, dass er dann die Momente dann richtig einordnet und daraus dann seine Lehren zieht.
Ja. Marlon, wir gehen in die Nachspielzeit, aber so ein, zwei Fragen hatten wir ja, glaube ich, schon noch. Und zwar, Olaf, jetzt musst du mal die Glaskugel rausholen. Was traust du dem Seid denn für eine Karriere zu? Vorausgesetzt, er bleibt gesund.
Ja, das ist natürlich am Ende des Tages wirklich in die Glaskugel schauen. Aber ich glaube, ich habe mit meinen letzten Aussagen ja schon einiges gesagt. Das wird das Entscheidende sein. Macht er in seiner fußballerischen Entwicklung, macht er die nächsten Schritte? Das heißt, wird er athletisch fitter? Ja, glaube ich, das ist sicher. Und zweitens, fußballerisch kann er seine Stärken, die er hat, kann er die Details, kann er die noch weiter entwickeln. Und auch das würde ich mit einem Ja beantworten. Bleibt er bodenständig und lässt er sich nicht verrückt machen? Auch da glaube ich, das kann man mit Ja beantworten. Und wenn wir sehen, wo Said El-Malat jetzt steht, in welcher Stufe seine Entwicklung und vergleicht das international und stellt sich vor, dass diese drei Parameter, die ich genannt habe, dass er die verbessern kann, dann wird das unweigerlich zu einer internationalen Karriere führen. Mhm. Und wenn diese Dinge, du hast gesagt, er bleibt gesund, das ist vorausgesetzt. Und wenn er an diesen drei Dingen arbeitet, glaube ich, ist es einfach in der Offensive ein absoluter Unterschiedsspieler. Und damit ist die Sache, die Geschichte erzählt, weil die Liste ist sehr lang von Mannschaften, die nach solchen Spielern suchen, die dann natürlich vor allen Dingen noch so jung sind und noch so viel vor sich haben.
Marlon, letzte Frage meinerseits an dich, Olaf. Du hast ja gerade schon durchblicken lassen, Seid sollte mit zur WM, weil er eben auch jemand ist, der auch gerne mal ab der 70. gebracht werden kann, wenn der Gegner so ein bisschen müde ist. Also Julian sollte ihn mitnehmen. Julian Nagelsmann, wer sollte denn noch mitkommen vom FC? Ich sag, warum ich die Frage stelle, weil wir haben letzte Woche darüber diskutiert, ob nicht Marvin Schwebe zum Beispiel als dritter Torwart eine Option wäre. Und du hast seine Qualitäten ja auch schon gelobt.
Ja, also wenn wir den Kader durchgehen, sehe ich wirklich keinen für die Nationalmannschaft. Und Klammer auf, außer, und da gebe ich euch recht, Klammer zu, Schwebe. Da muss ich ganz klar sagen, ich habe ja so ein paar Dinge genannt, die er gemacht hat. Die Leistungen, die er bringt, sind außergewöhnlich. Aber da bin ich mir ganz sicher, dass Julian Nagelsmann da genau hinschaut. Es ist ja ein Torwart, der ein gewisses Alter erreicht hat, also das heißt genügend Erfahrung da ist. Ist ein Torwart, der glaube ich von seinen ganzen Skills auch gut zur Nationalmannschaft passt. Ich glaube, er wird sich in diese Torhüterriege natürlich auch sehr gut einordnen. Weil am Ende des Tages brauchst du, glaube ich, auch als Nationalmannschaft einfach ein paar Jungs in der Nationalmannschaft, die anreisen zur WM und dieses Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht kriegen. Ja, das heißt also Anstecker, die für die das Größte auf dieser Welt ist, an so einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Prädikat. Aber gut, am Ende des Tages, glaube ich, ist das eine Position, wo wir in Deutschland nicht ganz so viel Probleme haben. Da haben wir ja einige, die die Julian Nagelsmann da berufen könnte. Aber, und wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, Asche auf mein Haupt, da habe ich wirklich Marvin Schwäbe mit seinen Leistungen nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das würde ich dann gerne heute und hier nochmal korrigieren. Und es ist natürlich auch schon, bedeutet auch auf jeden Fall was, natürlich in so einer Mannschaft solche Leistungen zu bringen, ne? Als natürlich in einer Mannschaft zu spielen, wo wir ein klasse Torwart haben, aber der gefühlt 2,5 Schüsse im Spiel aufs Tor kriegt. Sondern Marvin Schwäbe ist sozusagen permanent in absoluten Stresssituationen in seiner Entscheidungsfindung. Und da bringt er halt Top-Leistungen. Und das wird sicherlich ein wichtiges Merkmal sein bei der Weltmeisterschaft. Denn da werden dann ja am Ende viele Mannschaften auf uns zukommen, die uns auch in der Defensive extrem fordern. Und ich glaube, es gibt jetzt bei einer Sammlung keinen Torwart, der so viel auf die Kiste kriegt wie Marvin Schwäbe.
Schönes Schlusswort, glaube ich.
Ja, absolut. Dann Olaf.
Cedric, oder hast du noch was?
Nee. Ich darf mich, oder wir dürfen uns bedanken bei dir für deine Zeit. Du hast das nämlich noch wunderbar irgendwie ins Wochenende integrieren können, weil du auch ein Meister der Organisation bist. Du hast nämlich noch Programm. Zum Beispiel gleich geht's weiter mit einem Testspiel deines SV Sandhausen, ne?
Genau so ist es. Ne? Und dann, glaube ich, irgendwann um 14 Uhr spielt auch die Viktoria heute gegen Mannheim. Ne, da ist natürlich auch noch mein Herz und das muss ich auch noch irgendwie auf dem Schirm haben.
Genau, und wir sehen uns dann.
Mega, viel Spaß dabei.
Wir sehen uns dann spätestens dann nächste Saison am Drittliga-Mikrofon wieder, ne? SV Sandhausen, Magenta Sport. Olaf.
Dagegen hätten wir nichts. Dann wären wir allerdings auf der Überholspur in Sachen Entwicklung unterwegs, aber klar ist natürlich auch, dass wir jetzt wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Wir haben noch 14 Spiele und ja, da wollen wir natürlich Vollgas geben und wenn es dann tatsächlich dazu reicht, dass wir uns im nächsten Jahr dann bei Magenta sehen, dann habe ich mal gar nichts dagegen.
Ansonsten gerne irgendwo anders. Ganz viel Erfolg und nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, viel Erfolg.
Gerne. Liebe Grüße nach Köln.
Danke.
Ciao. Ciao.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.